Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Privatpiloten-Lounge. Ich begrüße euch zur neuesten Folge des News-Formats, hast du schon gehört? In dieser Ausgabe haben wir einige interessante Neuigkeiten und Veranstaltungen im Bereich der allgemeinen Luftfahrt für euch zusammengetragen. Und als erstes starten wir mit zwei Meldungen aus dem Bereich Technik. Als erstes starten wir mit dem Support aus für TMG-Triebwerke. Nach 60 Jahren seit ihrer Gründung gibt die Limbach Flugmotoren GmbH aus wirtschaftlichen Gründen ihre Zulassung als Entwicklungs- und Instandsetzungsbetrieb auf. Das heißt, dass jetzt hunderte von Flugzeugbesitzern mit Motoren ohne Support dastehen. Die Limbach Motoren aus Königswinter haben in den 1970er Jahren den Markt der Reisemotorsegler revolutioniert. Sie haben ein Aggregat, was ehemals den VW Käfer angetrieben wurde, verbessert und das als Antrieb für die Grob 109, den Scheibefalken oder die Sportavia Pützer verwendet. Auch in ausländischen Konstruktionen wurde der Vierzylinder-Viertakter eingesetzt. Auch weiterhin sind diese Motoren stark in Gebrauch in Motorseglern, doch die Halter stehen vor einem Problem. Limbach Flugmotoren GmbH kündigte an, ihren Part 21G Herstellungsbetrieb auf Part 21 Light und den Part 145 Instandhaltungsbetrieb auf Part K umzustellen. Das bedeutet ganz generell, dass Limbach vorerst keine Motoren oder Ersatzteile mit Form 1 liefern kann. Das ist aber die Voraussetzung für die Wartung und Instandhaltung der zertifizierten Motorsegler mit Limbach-Triebwerken. Die Firma nannte als Gründe für die Entscheidung die zunehmend komplexen luftrechtlichen Regularien, gestiegene Kosten und Probleme mit Lieferketten und Fachkräftemangel. Das hat ziemlich große Auswirkungen auf den Betriebsablauf gehabt. Deshalb ist es nicht mehr machbar, den bisherigen Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Limbach meint, dass es sich um eine vorübergehende Situation handelt, aber es ist momentan noch unklar, ob in Zukunft wieder Aggregate und Komponenten mit Form 1 verfügbar sein werden. Die Betreiber von solchen Flugzeugen, die so einen Motor verbaut haben, sind also in einer ziemlich schwierigen Situation. Björn Simmes, einer der Köpfe hinter der Sportavia Pützer, ist besorgt über den fehlenden Herstellersupport für RF-Flugzeuge mit Limbach-Motoren. Er plant, mit der EASA und dem LBA Kontakt aufzunehmen, um eine Zukunftslösung zu finden. Es gibt aber auch andere Entwicklungen, so haben zum Beispiel Halter von einer Grob 109B die Möglichkeit, auf Rotax-Motoren umzurüsten. Wie es da weitergeht, werden wir sehen, es bleibt da spannend.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, wo wir gerade über Rotax reden, dort sind einige Leute leider ziemlich erschrocken aufgewacht. Es gab nämlich eine Emergency AD für 912 und 940er Motoren von Rotax. Die EASA hat die Emergency AD für Motoren der Rotax-Serie 912 und 914 herausgegeben und Grund sind Fertigungsfehler an Propellerwellen, die zum Motorausfall führen können. Piloten und Halter von Flugzeugen mit Motoren der Rotax-Serie 912 und 914 werden gebeten, sich bei ihrer Luftfahrtwerft des Vertrauens zu melden und die Wellen überprüfen zu lassen. Es sei festgestellt worden, dass einige Wellen Anomalien an der Oberfläche aufweisen. Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass diese durch eine Abweichung im Bearbeitungsprozess einer bestimmten Produktionschase verursacht wurden. Bei der Nachforschung wurde festgestellt, dass Abweichungen von den Sollmaßen zu einem erhöhten Verschleiß der Propellerwellenlager führen könnten. Dies kann wiederum zu Motorproblemen und sogar zum Ausfall des Triebwerks führen. In einer Mitteilung der EASA und von Rotax wurden Seriennummern für Flugmotoren und auch für die Ersatzteile genannt. Und für Motoren mit den genannten Seriennummern und solche, in denen die betroffenen Kurbelwellen als Ersatzteil eingebaut wurden, ist vor jedem Flug eine Kontrolle des Magnetstopfens im Untersetzungsgetriebe erforderlich. Dadurch kann eine ungewöhnliche hohe Spanbildung erkannt werden. Diese Kontrolle muss alle 10 Flugstunden wiederholt werden. Bei Abweichung vom Normalzustand müssen die betroffenen Teile vom nächsten Flug ausgetauscht werden. Bei neuen Motoren oder Propellerwellen müssen diese vor Erreichen von 50 Flugstunden nach der ersten Inbetriebnahme bzw. nach dem Einbau eines betroffenen Teils den Vorgaben entsprechendes Ersatzteil erhalten. Alle Informationen zu dieser Emergency Bulletin findet ihr auf der Seite von Rotax, die wir euch natürlich verlinken. Nach den zwei nicht so erfreulichen Meldungen jetzt eine etwas interessantere. Und zwar findet die Aero 2024 ja nächstes Jahr statt. Und zwar genau am 17. bis zum 20. April 2024. Es ist das 30. Jubiläum der Aero und die Macher haben sich da etwas einfallen lassen. Und zwar wird es eine Flugshow geben. Begleitet wird die Messe mit einem umfangreichen Programm von Fachkonferenzen, wie wir es gewohnt sind, der neuen Aero Academy, die Sicherheitstrainings bietet und weitere technische Workshops. Also sehr spannend, was die Aero da auf die Beine gestellt hat oder stellen wird. Es wird deutlich mehr Fachvorträge geben, mehr Technik und am Samstag findet, wie gesagt, eine Flugshow statt, in der die Entwicklung der Fliegerei praktisch dargestellt werden soll mit den unterschiedlichsten Teilnehmern, die es in der Luftfahrt momentan gibt. Also wahrscheinlich von den Drohnen über ultraleichte bis hin zur Eco-Klasse und schwerer. Bleibt spannend, wir halten euch auf den Laufenden. So, jetzt kommen wir zu den Veranstaltungen, die bald anstehen und als erstes möchte ich euch auf ein Fly-In des Luftsportverbands Bayern auf der Burg Feuerstein vom 2. bis zum 3.9. Hinweisen. Fritz und ich werden auch dort sein und die Organisatoren haben sich richtig Mühe gegeben und einiges auf die Beine gestellt. Es wird Fliegen von Sunrise bis Sunset geben. Die Landegebühr ist frei. Es gibt eine Hangarparty mit Liveband. Es gibt eine Open-Air-Lounge mit DJ. Verschiedene Fressstände. Es gibt einen coolen Static-Display. Übernachtungen sind am Campingplatz möglich oder auch es gibt einen Shuttle-Service zu umliegenden Unterkünften und verschiedene Aussteller sind angekündigt. Fritz und ich bemühen uns, noch ein Interview mit den Machern zu bekommen, sodass ihr mal ein bisschen Einblick bekommt. Erstens, was geboten wird und zweitens, was es überhaupt heißt, so ein Fly-In zu organisieren. Meistens kriegt man das ja nicht so wirklich mit, was das eigentlich heißt, das alles mal zu organisieren.
In der heutigen Folge möchte ich gerne mit euch ein bisschen auf das Fliegen im Ausland eingehen. Wie ihr wisst, sind wir seit 2022 jetzt hoffentlich in Klammern, jedes Jahr ein wenig mit unserem Podcast auf Hörerreise. Die letzten zwei Mal, also 2022, haben wir den Testballon gestartet. Da sind wir dann so ein bisschen hier durch Deutschland geflogen. Dieses Jahr in 2023 sind wir jetzt nach Tschechien geflogen. Und unter den Teilnehmern hat sich das jetzt so ein bisschen etabliert, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist ein tolles Format, da sind wir dabei, wenn ihr da nächstes Jahr wieder was auf die Beine stellt. Ja, und auch für uns war das eine Erfahrung, weil wir mussten einfach auch Dinge organisieren, an die wir einfach so nicht gedacht haben. Also habe ich mir gesagt, Mensch, setz dich doch einfach mal hin und schreib doch einfach mal auf und überleg mal, auf was man achten muss, wenn man ins Ausland fliegt. Ich meine, wir sind ja privilegiert dafür, ne? Irgendwie mal schnell zum Mittagessen nach Lido Venezia zu fliegen oder einfach mal Wochenende nach Frankreich rüber zu donnern. Ja, ist ja eigentlich alles total easy, ne? Oder was weiß ich, Sommerbaden in Dänemark. Ja? Aber wir wissen alle, da ist viel Bürokratie noch mit dabei. Ja, und wie die Bürokratie aussieht, das geht eigentlich schon so ein bisschen mit den Lizenzen los. Ja, also wir eine EASA PPL haben, wir dürfen uns im europäischen Ausland, nenne ich es jetzt mal, können wir uns frei bewegen, weil sie ICAO-konform ist. Wie sieht es aber bei den Kolleginnen und Kollegen aus, die vielleicht nur einen LAPL, also Light Airplane Pilot License, besitzen? Das ist eine EASA-Lizenz und die gilt nur in den Mitgliedstaaten der EASA. Das bedeutet also, dass ihr zum Beispiel mit einer LAPL-Lizenz nicht nach Großbritannien fliegen dürft. Ihr dürft auch nicht mit dieser Lizenz durch Albanien zum Beispiel durchfliegen, wenn ihr nach Griechenland durchknallern wollt. Ja, dann dürft ihr da zum Beispiel auch nicht durch. Ja, und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, und wie ist das jetzt mit meiner UL-Lizenz, mit meiner Luftsportgeräteführer-Lizenz? Ja, da ist es dann auch wieder so, dass zum Beispiel der Flug für euch nach Großbritannien eben nicht stattfinden kann, weil die Briten eine PPL voraussetzen. Also wenn ihr beides habt, ihr habt eine PPL gemacht und dann noch eine UL-Lizenz, dann dürft ihr mit eurer UL-Lizenz, mit eurem UL nach Großbritannien fliegen. Aber eben nicht mit der reinen UL-Lizenz. Und die Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ein N-registriertes Flugzeug fliegen, die müssen beide Lizenzen haben. Also wenn ihr mit eurem N-registrierten Flugzeug eine deutsche Grenze überfliegt oder generell die deutsche Grenze überfliegt, dann müsst ihr mindestens eine validierte Lizenz in der Tasche haben, damit ihr legal im Ausland fliegen dürft. Soweit erstmal zu unseren Fluglizenzen. Sprechen wir aber auch nochmal über das Funksprechzeugnis an sich. Wer in die Luft mit einem Flugzeug will, der kommt an einem BZF nicht vorbei. Ja, wir kennen das alle noch so aus der Theorie. Da heißt es, wer eine Luftfunkstelle an Bord eines deutschen Flugzeuges betreiben möchte, will, muss, kann oder darf, der braucht ein Funksprechzeugnis. Welche Funksprechzeugnisse gibt es? Es gibt das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis 2, das BZF. Das wird in Deutsch wird die Prüfung abgelegt und das erlaubt euch, den Sprechfunkverkehr in deutscher Sprache durchzuführen. Dann gibt es das BZF 1, da macht er das dann Ganze in Englisch und damit dürft ihr dann auch ins Ausland fliegen. Ja, und dann gibt es noch das AZF. Und das AZF, das ist die Funksprecherlaubnis für euch, dass ihr bei IFA-Flügen auf Englisch funken dürft. Ja, und um Missverständnissen gleich mal ein bisschen vorzubeugen, der ein oder andere, der jetzt sagt, oh, fliege ich nur mal kurz nach Österreich. Ja, das ist das Ausland. Da braucht ihr, streng genommen, müsst ihr BZF 1 dabei haben, auch wenn ihr mit den Kolleginnen und Kollegen auf Deutsch funkt. Das ist nun mal so. Man kriegt dann auch so während seiner Ausbildung, seiner Flugausbildung dann oft gesagt, von den verschiedenen Vereinskolleginnen und Kollegen, ja, dann machst du erstmal BZF 2, das reicht erstmal und dann kannst du erstmal ein bisschen rumfliegen. Ja, aber wer ins Ausland will, braucht natürlich dann BZF 1 und dann sagt man sich, ah, hätte ich das doch lieber gleich gemacht. Es gibt viele Online-Kurse. Also Michael Fröhling, der das Buch geschrieben hat, Aufstieg zum IFA, der arbeitet sehr eng mit Kolleginnen in Österreich zusammen, die das abnehmen. Er selbst nimmt auch diese Sprechprüfungen ab. Das heißt, ihr könnt euch auch bei ihm online bewerben und dann euer Sprachlevel ablegen, mit ihm eine Prüfung machen. Wie gesagt, ansonsten würde ich einfach mal ins Internet reinschauen. Da gibt es also diverse Möglichkeiten, dass man online auch im Einzelunterricht sich erstmal vorbereiten kann und dann eben seine Prüfung machen kann. Frage ist jetzt, wie ist das denn eigentlich bei den Amerikanern? Wir gucken ja immer gerne zu unseren amerikanischen Kollegen, weil bei denen das alles viel, viel einfacher ist. Ja, die Amerikaner, die haben ihr Sprechfunkzeugnis oder ihre Sprechfunkberechtigung, wenn sie in Amerika ihre Prüfung ablegen, gleich in der Lizenz mit drin. Deswegen muss man sich auch keiner Sprechfunkprüfung in den Staaten unterziehen. Aber fliegen die jetzt außerhalb der Vereinigten Staaten, dann müssen sie ein US-Sprechfunkzeugnis haben. Dieses bekommen sie aber automatisch von der Telekommunikationsbehörde, der FCC, bei Vorlage ihrer Lizenz bekommen sie das eingetragen. Und das kann man sich dann auch ins deutsche BZF 1 übertragen lassen. Dann steht aber eine Einschränkung im Zeugnis mit drin, nur Englisch. Lasst uns nochmal über den ICAO-Sprachnachweis sprechen. Also man muss mindestens, wenn man BZF 1 nachweist auf Englisch, muss man mindestens das Level 4 erreichen. Denn die Vorschriften sagen, FCL.055, das Part FCL beinhaltet, ich zitiere, entweder für Englisch oder für die Sprache, die beim Flug für den Sprechfunkverkehr verwendet wird. Zitat Ende. Das bedeutet also, es gibt Level 4, 5 und 6. Heißt jetzt, ihr macht einen Online-ICAO-Sprachnachweis und ihr erreicht jetzt Level 4, dann seid ihr mit Level 4 erstmal 4 Jahre valid. Erreicht ihr Level 5, habt ihr 6 Jahre Ruhe von der nächsten Prüfung und wenn ihr das Level 6 erreicht, dann seid ihr Native Speaker. Und dann habt ihr das Ding ein Leben lang eingetragen. Aber Vorsicht, zum Beispiel in Frankreich, da gibt es Ausnahmen. Wenn ihr dort unterwegs seid, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass ihr an manchen Plätzen nicht Englisch funken dürft. Es ist verboten, dann müsst ihr in Französisch mit den Damen und Herren sprechen. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der Sprachnachweis ist unabhängig vom Funksprechzeugnis. Wollt ihr in Englisch funken, in der englischen Sprache, dann müsst ihr das BZF 1 erwerben und ihr müsst diesen ICAO-Sprachnachweis erbringen. Mindestens Level 4. Level 5 ist toll, Level 6 ist perfekt. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich dann auch die Flugzeuge bzw. die Luftsportgeräte, mit denen wir dann da draußen unterwegs sind. Die Eco-Klassen, die haben es am einfachsten. Wir dürfen einfach in andere Länder so einfliegen. Das ändert sich aber jetzt zum Beispiel schon bei den Experimentals, also die selbstgebauten Flugzeuge. Da braucht man vielleicht hin und wieder bei anderen Ländern eine Ein- bzw. eine Überfluggenehmigung, die man bei der jeweiligen Luftbehörde des Landes dann beantragen muss. Ja, und die ULs, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, die haben ja eine rein nationale Zulassung, aber manche Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, erlauben keine ULs. Beziehungsweise man muss sich eine Einfluggenehmigung für, lass mich nicht lügen, einen dreistelligen Schweizer Frankenbetrag für eine bestimmte Zeit kaufen. Wo und wie diese einzelnen Genehmigungen zu einzuholen sind, das sollte man natürlich im Vorfeld immer genau recherchieren und natürlich auch auf die Vorschriften schauen, dass das alles passt. Bei den Amerikanern mit den N-registrierten Flugzeugen ist es dann wiederum so, dass die zum Beispiel die Papiere mitführen müssen, die die ordnungsgemäße Verzollung und Versteuerung bezüglich der Einführung ihres Flugzeuges nachweisen können, denn das wird öfter als man denkt im europäischen Ausland kontrolliert. Und auch ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Reisepapiere. Da muss man natürlich jetzt auch wiederum gucken. Gut, im europäischen Ausland ist es jetzt einfach. In vielen, vielen Ländern brauchen wir nur den Personalausweis. Geht es jetzt aber natürlich auf die Kanalinseln oder nach Großbritannien, dann ist natürlich der Reisepass mitzuführen. Ja, und natürlich auch ein wichtiger Punkt, Tankkarten. RBP kennt jeder natürlich. Die Karte gibt's umsonst. Man muss dann aber dementsprechend Gebühren am Flugplatz bezahlen, wenn man mit dieser Karte tankt. Das wird dann noch oben drauf geschlagen. Ah, ist, glaube ich, so eine Gretchenfrage. Brauche ich die, brauche ich nicht. Ich glaube, oder aus meiner persönlichen Sicht heraus, wenn man Bargeld dabei hat, EC-Karte oder eine Kreditkarte, ist man, glaube ich, gut aufgestellt, um seinen wertvollen Sprit zu bekommen und dann auch dementsprechend bezahlen zu können. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, das Ausland, das europäische Ausland ist, was kontaktloses Bezahlen betrifft, viel, viel besser aufgestellt als wir hier in Deutschland. So, und damit wünsche ich euch Blue Skies, many happy landings, bleibt gesund. Habt ihr Bock auf unsere Hörerreise im nächsten Jahr, wenn wir nach und durch Polen fliegen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder irgendwie eine kurze Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns und nehmen euch dann gerne in die Gruppe auf. Und damit zurück zum Johann.
Apropos Fly-In. Nächstes Wochenende findet im Pullman City Harz das 10. Wild West UL-Fliegertreffen statt. An dem Wochenende setzen die Veranstalter auf hervorragendes Wetter, was dieses Jahr leider nicht so häufig gegeben ist, sodass viele Piloten starten und vor allen Dingen auch landen können in Deutschlands größter Westernstadt. Es gibt unterschiedlichste UL-Flieger, die eine ausgelassene Stimmung auf dem Sonderlandeplatz bewerkstelligen. Piloten und Co-Piloten haben freien Eintritt in die Westernstadt. Es gibt Live-Musik und aus Erfahrung kann ich euch sagen, es gibt auch viele interessante Fahrzeuge dort zu sehen. Also wenn ihr Lust habt, Pullman City Harz, 10. Wild West UL-Fliegertreffen, also nur für die UL-Flieger. Am gleichen Wochenende finden die Flugtage Bautzen zum 18. Mal zu Sachsens größter Flugshow statt. Dann heißt es wieder Motoren an und bitte anschnallen, denn der Flugplatz Bautzen wird zum Highlight der Saison und zum Anziehungspunkt für tausende Besucher aus ganz Sachsen unter dem Motto Flugtage Bautzen, die Lausitz hebt ab. Es gibt verschiedene Attraktionen, zahlreiche historische Flugzeuge, Kunstflugstaffeln, Modellflieger und vieles mehr, was bestaunt werden können. Es gibt Rundflüge, für uns vielleicht weniger interessant. Es gibt Präsentationen von verschiedenen Verbänden, einen Flugsimulator, den größten Trödelmarkt, Panzerfahrenkammer, Kinderanimationen gibt es, also für jeden ist was dabei. Schaut einfach rein, flugtage-bautzen.de. Dann gehen wir schon in das letzte Wochenende des Augustes und zwar am 23. bis zum 26. August findet am Flugplatz St. Michael die Vintage Aerobatic World Championship statt, also eine Oldtimer Kunstflugweltmeisterschaft. Die Flugzeuge sind 50 Jahre alt, die Piloten teilweise auch und es wird dort historische Flugzeuge geben, die in allen möglichen Lagen in der Luft zu sehen sind. Wirklich eine schöne Sache. Ich habe es einmal online in einem Video gesehen und freue mich, dass es eigentlich direkt bei uns um die Ecke stattfindet, so dass ich hoffentlich auch mal vorbeifahren kann und mir die schönen alten Oldtimer in der Luft ansehen werde. Am gleichen Wochenende findet übrigens auch das bekannte Grumman and Friends in Bonn-Hangela statt, wo natürlich alle Freunde von Grumman-Flugzeugen eingeladen sind. Wie gesagt, Bonn-Hangela 25. bis 27.8. Am 26. und 27.8. findet ein Fly-In des Flughafen Mönchengladbach statt. Auch dort wird es einige Oldies geben, gibt ein Fly-In, ein informatives Rahmenprogramm. Hotelzimmer sind auch bestellbar, es gibt einen Shuttlebus, Zeltmöglichkeiten stehen bereit. Wer also Lust hat und dort in der Nähe beheimatet ist oder dorthin fliegen möchte, am 26. und 27.8. das Fly-In im Flughafen Mönchengladbach. So, das waren erstmal die Veranstaltungen, es waren einige. Wie gesagt, ich packe euch die Links zu den Artikeln, zu den ADs und allen weiteren Hinweisen zu Veranstaltungen in die Shownotes. Und das war's erstmal von mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.